Hi, herzlich willkommen zur 5. Folge von Boom, dem Podcast mit mutigen Macherinnen. Ich interviewe hier jeden Monat Frauen und Männer, die beeindruckende Karrierewege beschreiten und bereit sind, Persönliches zu teilen. Heute stelle ich euch Ann-Marlene Henning vor. Die 55-jährige Dänin ist Paartherapeutin und, jetzt kommt's, Sexologin. Bekannt wurde sie mit der Make-Love-Filmreihe, für die sie echten Paaren und ihren Problemen vor laufender Kamera half. Das Format war wirklich so gut gemacht, dass es für den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme Online Award nominiert wurde und mittlerweile die Filme auch bei Netflix laufen. Zu ihrem Beruf ist Ann-Marlene Henning, die früher als Model gearbeitet hat, per Zufall gekommen. Eine Freundin brachte sie auf die Idee, Sexologin zu werden. Und schon ließ sich die Mutter eines inzwischen 26 Jahre alten Sohnes in Kopenhagen ausbilden, studierte noch schnell Psychologie und ja, wurde einfach die erste Sexologin Hamburgs. Aktuell schreibt sie an ihrer Masterarbeit, hält Vorträge und hat ein erotisches Kartenspiel auf den Markt gebracht. Ann-Marlene Hennings Praxis für Sex- und Beziehungstherapie ist nach wie vor gut besucht. Es sei so einfach, wieder Schwung in Beziehungen und das Sexleben zu bringen. Sogar als Single erzählt sie hochmotiviert im Interview. Sie könne einfach nicht mit ansehen, dass so viele sich unnötige Probleme zu den Themen machen. Es sei total normal, erzählt sie weiter, dass wir alle nicht ununterbrochen Lust auf Sex hätten. Das habe die Natur extra so eingerichtet. Aber es gibt kleine, direkt anwendbare Tricks, wie man Lust bekommt, sogar wenn einem eigentlich nur noch schlafen oder Netflix ist. Und wie das alles funktioniert und wie die Tricks konkret anwendbar sind, das erzählt sie natürlich alles in unserem Gespräch. Und den Stopptastentrick, den habe ich gleich mal ausprobiert und der funktioniert tatsächlich. Genau wie das mit dem Kiefer locker machen auf dem Heimweg. Ach, hört einfach selber rein. Wir hatten eine wunderbare Zeit zusammen, haben viel gelacht während des Interviews und ich habe noch einiges dazugelernt. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Viel Spaß bei dem Gespräch. Ich würde, glaube ich, als erstes gerne mit dir darüber sprechen, wie man den Druck nimmt bei Paaren. Weil das Ding ist ja immer, sobald man das Wort Sex sagt, entsteht ja bei ganz vielen Menschen ganz viel. Entweder Druck oder, oh mein ja. Gott, muss ich besser werden, ist meins nicht gut genug. Ich würde gerne erstmal den Druck nehmen, weil du hast nämlich in einem der Interviews schon mal gesagt oder in einer deiner Beratungsvideos, es ist total normal, dass nicht immer alle ununterbrochen Lust auf Sex haben.
Ja, genau. Jetzt hast du ja selber die Antwort schon gegeben. Ja. Weil du sagst, wie nimmt man den Druck? Den definiere ich mal eben so. Eine Möglichkeit ist ja dieser Optimierungsdruck. Mhm. Aber wodurch entsteht denn der? Mhm. Dann spule ich noch weiter zurück und sehe, der entsteht dadurch, dass die Leute Falschwissen haben.
Ja.
Und die denken immer, die müssen mehr können, besser sein, alles von alleine, Sexualität ist doch angeboren und diese ganzen Sachen.
Ja.
Wenn du das erstmal verinnerlicht hast, der nächste Gedanke ist denn, ich bin falsch, weil ich das ja nicht kann, komischerweise.
Ja.
Und also die Kombi daraus aus dem Falschwissen und Medien, ja, die da immer reinspielen, die macht einfach, dass jeder dann wirklich leider nicht gut sein kann, wenn man an diesen Begrifflichkeiten glaubt. Und das ist das Erste. Der Druck wird genommen, wenn man irgendwie, ich habe ein lustiges Beispiel, finde ich, ein neues Paar vor einem Monat oder sowas, wo es das so rum war, wie viele denken, dass es immer ist, die Frau hatte weniger Lust und der Mann, aber ich muss sagen, das ist nicht immer. Genauso oft andersrum. Aber hier war es das Klassische, die Frau hatte weniger Lust. Mhm. Und so, oh ja, der Druck wieder, oh, sie hat keine Lust. Und nach 10 Minuten frage ich dann, ja, aber was heißt denn eigentlich, wie oft habt ihr denn Sex? Naja, 3-mal pro Woche.
Genau. Und er wollte ein 4. Mal.
Ja, der wollte am liebsten jeden Tag.
Okay.
Und das habe ich.
Wie alt waren die?
Ja,
die Kinder?
Unser Alt, also so, ja, Kinder und um die 55.
Okay.
Dass ich erst wirklich hören musste, was ist es eigentlich für euch viel und weniger? Und das ist ja schon eine Antwort. Jetzt gruben wir schon rein und gucken, wo steht das Paar nochmal? Und da sieht man mal, wie relativ alles ist. Hm. Die haben beide gerne über 20 Jahre mehr oder weniger täglich Sex gehabt.
Wow.
Und jetzt war es weniger. Plötzlich.
Ja.
Und der Fehlglaube war, er dachte, jetzt stimmt was mit der Beziehung nicht und die Frau ist falsch, weil sie hat ja plötzlich keine Lust mehr. Und sie fühlte, ich bin falsch, genau, weil ich ihm das ja nicht mehr geben kann. Aber die wurde dann hier immer sicherer. Und als ich so die Tatsachen aufgeht, also das deutsche statistische Mittel 2,6 Mal pro Woche, was ich für zu viel halte, also ich habe es nicht, 2,6 Mal pro Woche, ja so, Vielleicht ist das auch im Monat, aber noch nicht mal das. Naja.
Ja.
Aber dann wurde es immer.
Ist bestimmt Monat, oder?
Ja, ich glaube nicht, leider.
Nein?
Nee, das wollte ich schon so lange nachgucken.
Aber kann es sein, dass da Selbstbefriedigung mit drin ist?
Nee. Das war Geschlechtsverkehr mit Partner.
Du bist witzig.
Man kann es ja mal versuchen. Aber es war witzig, weil die Frau immer sicherer wurde. Je mehr sie merkte, ich bin normal, hat sie plötzlich zu ihrer Unlust im Sinne von dreimal pro Woche überhaupt kein Problem.
Ja.
Mehr kann ich einfach gar nicht. Ich habe mir jetzt, also das sind oft diese Frauen, dann die Kinder sind aus dem Haus, jetzt haben sie Zeit, jetzt geht's los, dann wollen sie aber nicht nur zu Hause rumdingeln und auch jeden Tag Sex haben, sondern die machen oft einen Master. Ja. Eine neue Ausbildung oder irgendwas.
Ja.
Da ziehen die Frauen durch und die Männer bauen ein bisschen ab.
Und dann gehen die zu dir. Also die kommen Paare dann sofort oder ist es eher eine Hemmschwelle? Also bevor
zu spät.
Die kommen zu spät?
Okay. Die meisten kommen, wenn das schon echt spät ist. Also es sind ein paar Vernünftige, die sagen, naja, es war schon ein bisschen länger so, uns geht es nicht ganz so gut und wir dachten, jetzt holen wir mal Hilfe von außen. Aber die meisten kommen, wenn es richtig kurz vorm Ende ist.
Ja.
Also weil, wieso, ich brauche keine Hilfe von außen, das regeln wir selber, man regelt es aber nicht selber und plötzlich.
Und was sind dann die häufigsten Probleme? Geht es um die Anzahl des Sex oder geht es um nicht geträumte?
Es geht wirklich meist um dieses, also wie David Schnarch, der amerikanische Paartherapeut, der Bekannte, der hat Intimität und Verlangen geschrieben, dass immer mehr Woller und wenig Woller oder mehr Wollerin und wenig Wollerin. In jeder Beziehung. Wann haben zwei Leute bitte sehr genau gleich viel Lust? Jetzt muss ich kurz noch das Klischee erwähnen, dass im Kopf damit, wo wir fingen damit an in unserem Gespräch, ist es muss immer gleich viel Lust sein und zwar ganz von alleine, wie damals, als wir verliebt waren. Mhm. Aber das ist ein Trugschluss. Verliebt sein ist eine Geisteskrankheit mit bestimmten Hormonen, Neurotransmittern, die wie Droge sind. Und wenn dann Liebe dazu kommt, sind es andere Hormone und die sind nicht so auf Sex geeicht, sondern mehr auf Zusammenbleiben, Bindung und auf die Nachkömmliche aufzupassen.
Ja.
Da soll man gar nicht so viel vögeln.
Ja.
Also man hat quasi seine eigene Hormonwelt gegen sich, was sich auch immer wieder feststellt, herausstellt, die größte Gefahr für die Liebe und dieses Wollen ist die Länge der Beziehung.
Ah, okay.
Ja, das ist mies natürlich.
Weil man immer wieder aktiv werden muss, oder?
Ja, man muss in der eigenen Beziehung aktiv werden und sonst führt man diese, wie heißen die nochmal? Ich habe so lange in meiner Masterarbeit geschrieben, dass mir fehlen ein paar Worte. Lebensabschnitt
gefährden.
Also Lebensabschnitt, immer neue. Oder sequenzielle Beziehungen. Also immer diese 3 Jahre, 4, 5, 6 Jahre und dann 9.
Um dieses Hoch zu erhalten.
Ja.
Und dann,
weil du immer denkst, der Partner ist falsch oder unsere Beziehung ist kaputt. Nee, unsere Beziehung ist jetzt da, wo sie immer hinkommt, wenn du nicht wirklich aufpasst und viel tust.
Das ist ja meine Theorie. Stimmt das? Ja. Also das hätte ich gerne mal von einem Experten bestätigt. Ich denke immer, man kann eigentlich mit dem Partner zusammenbleiben, weil wenn man sich einen neuen sucht, wird man immer wieder an diesen gleichen Punkt kommen, den man nicht geklärt hat, oder?
Ja, das ist so. Und ich bezeichne mich nicht gerne als Experten, aber ich spreche mit ganz vielen Menschen.
Ja.
Und man sieht sofort, als erfahrene Sexual- und Paartherapeutin, sieht man sofort, da ist die Schwäche, da könntest du dran arbeiten. Und einige tun es denn und andere wollen da nicht ran.
Okay, also die sind
dann. Und dann passiert es nochmal beim nächsten. Mit dem Unterschied, dass sie ein Highlife dazwischen hatten.
Mhm.
Die sind dann wieder verliebt und alles ist grasgrün und wunderbar und bis das wieder dahin kommt.
Ja.
Und ich glaube, das hat mit Alter zu tun. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich denke, nee, das ist es mir nicht wert, jetzt rauszurennen und neu verliebt sein und meine Lebensgeschichte von meinem Vater, von Mutter, alles nochmal erzählen. Nein, habe ich keine Lust zu. Ich möchte lieber einen Partner, der mich kennt.
Ja.
Länger.
Ja.
Mit dem ich eine Vergangenheit habe und solange, bei mir ist es so, solange ich sehe, da ist eine Entwicklung drin. Wir haben auch gerade Probleme, weil wir haben jetzt beide das Alter, wo alles sich verändert. Ich bin 55, er auch.
Ja, was passiert da?
Andropause, Menopause, also keine Wechseljahre mehr bei beiden Geschlechtern, sondern nach den Wechseljahren kommt ja die Phase, wo alles denn weniger geworden ist.
Ja.
Die Sexualhormone, die Haut baut ab, der Körper baut generell ab, man braucht Brillen, die Gelenke tun morgens weh. Also das ist einfach wirklich eine doofe Phase, wenn man so will, weil man muss sich umstellen.
Ja,
Und da kommen Probleme, wenn ich dann aber sehe, ich arbeite an meinen Schwächen und komme weiter und ich sehe, dass er was annimmt und was verändert, dann bleibe ich.
Dann hat man Hoffnung, ne?
Ja, und das ist das Wort von Schnarch dazu, er hat ja so seine Four Points of Balance und also vier Punkte, vier Dinge, die man machen kann. Dann, dann differenziert man, dann reift man, wenn man das und eines davon ist sinnvolles Durchhalten.
Ja.
Wenn es Sinn macht, weiter durchzuhalten, dann reife ich daran. Allerdings muss man dann auch gehen. Wenn es ein sinnloses Durchhalten wird, dann muss man leider, ob es Liebe ist oder nicht oder ob man Angst
Job.
Hat,
ja.
muss man kündigen. Also die Beziehung beenden, wenn es nicht mehr
und geht. Wann ist es noch sinnvoll, wenn man eine Veränderung oder Bereitschaft bei dem Partner sieht?
Wenn man, ja, das finde ich.
Ja.
Aber das kann sein, mein Partner tendiert, glaube ich, eher dazu, dass es dann nicht, immer noch nicht sinnvoll ist. Er misst das, glaube ich, mehr an der Anstrengung. Es ist anstrengend.
Mm.
Das nehme ich natürlich als Therapeutin. Ja, klar ist das anstrengend, aber das ist für mich nicht der Maßstab.
Ja. Und das heißt, wenn Paare reinkommen und du siehst eine Bereitschaft bei denen, bei beiden Partnern, dann weißt du, die haben noch Hoffnung.
Ja.
Und wenn welche reinkommen und haben das nicht, dann weißt du, oh, das wird nichts
mehr. Ja, dann, nee, ich schmunzel fast, das darf ich ja gar nicht, weil das ist wie erhebliche Arroganz von oben.
Ja.
Aber ich muss schmunzeln, ja, ich schmunzle eher, weil ich denke, nur mal gucken, was du nach der Stunde sagst, ob ich dich nicht dazu kriege.
Ja.
Weil es geht um es Sehen. Ich muss dem Paar dazu bringen, zu sagen, nee, Moment mal, ich frage rein, jetzt kann ich eure Situation einschätzen, ihr habt es mir erzählt und ich sehe, ihr könnt noch was tun. Ihr müsst nur sagen, ob ihr es wollt.
Ja.
Und danach, wenn ihr was getan habt, wenn ihr, du zum Beispiel deine Schwäche, die du hier gerade selber zugegeben hast und beschrieben hast, wenn du die in den Griff bekommen hast und es ist immer noch öde mit ihr, dann hast du einen guten Grund, dich zu trennen.
Das heißt, was fehlt den Paaren in dem Moment, wenn sie zu dir kommen? So ein Blick von außen oder so eine Selbstreflexion?
Also
oder?
Dieses sich selbst nicht wirklich wahr, wohlwollend betrachtend und auch nicht wirklich sich eingestehen, oh Gott, da bin ich ein Arsch.
Mhm.
Also dieses... wie auch Schnarz sagt, ich höre auf, ihn zu erwähnen, aber dieses The Asshole, dein eigenes Arschlochverhalten, also das Schlechteste in dir.
Und was ist das zum Beispiel?
Das Schlechteste in dir kann nur schlecht sehen, das macht sich was vor.
Ja.
Und das Gute könnte sein, naja, ich tue zwar so, ich weiß, als sie will keinen Sex mit mir, aber in Wirklichkeit weiß ich ja auch, ich bin ja eigentlich nie zu Hause, ich habe nämlich Stress im Beruf, das sagen auch viele, ich bin doch gar nicht da. Das ist aber ja denn dein Ding. Wie soll sie denn, aber es ist einfach zu sagen, sie hat keine Lust. Also das wirklich gucken, was ist mein Anteil und wo bin ich ein Arsch oder wo bin ich schwach, wo bin ich schlecht, da zu stehen können.
Das fand ich das total spannend, als ich mich eingelesen habe zu dem, was du machst ja so diese tollen, oder hast gemacht diese tollen Make-Love-Videos, machst ganz viele verschiedene Sachen. Und was ich so entspannend fand, war, es ist ja gar nicht so, dass man jetzt unglaublich tolle Sexpraktiken braucht oder man braucht keine wahnsinnig aufregenden oder teuren Vibratoren oder sonst was, um in Stimmung zu kommen. Was du irgendwo erzählt hast, ist, dass es eigentlich die kleinen Dinge des Alltags sind.
Ja. Oft, finde ich. Und man kann, danke für das Stichwort, ich finde, man kann aus jeder kleinen Kleinigkeit im Alltag was machen.
Ja.
Man tut es nur nicht. Ich kann auch wieder mich selbst als Beispiel nehmen. Wenn ich Stress, ich habe gerade keinen Stress, weil ich mehr zu Hause bin und meinen Master schreibe, aber ich kenne das, raus aus der Tür, rein aus der Tür, ach, jetzt muss ich drehen. Ich drehe zum Beispiel auch lange nicht, weil es mir zu stressig war. Mhm. Ich will es nicht, ich wollte mein Leben wieder haben.
Ja.
Weil dann rase ich rein und raus.
Mhm.
Und dann, wie soll ich denn eine Kleinigkeit im Alltag aufbauen, wenn ich immer in Zeitnot stecke? Und so, das sagen eben viele. Ich frage oft die Paare, ist auch provokativ von mir jetzt, okay, seid ihr beide gleichzeitig zu Hause, also und Kinder, wenn da welche sind im Bett, ihr beide seid noch wach und habt keinen Bildschirm vor der Nase.
Ja.
Und dann ist still. Sind sie nicht.
Weil
wenn sie beide zu Hause sind gleichzeitig und die Kinder schlafen und sie sind alleine, haben sie einen Bildschirm vor der Nase.
Und dann ist es das gewesen mit dem Sex?
Naja, dann guckst du ja nur nach unten. Ja.
Was ist dann die Lösung?
Ja,
also ich kenne diese.
Ja.
Guck mal, ich hab zwei kleine Kinder und manchmal reicht es abends einfach nur noch dafür, dass man dann aufs Sofa fällt, wenn die dann endlich schlafen und guckt Netflix.
Finde ich auch, würde ich auch tun. Weil da musst du nämlich, finde ich jetzt lange schon, ich kenne sie ja aus meiner Zeit mit meinem kleinen Kind, das ist eine Phase.
Ja.
Und solange man weiß, das ist eine Phase. Und was hilft mir das, wenn ich verrückt werde und streite und tue, nee, ich übrigens sitze jeden Abend und gucke diese dänische Einrichtungssendung. Weil ich meinen Kopf entspanne.
Genau.
In meinem ganzen Masterarbeit, ja egal, was der Grund ist.
Ja.
Dieses Kringeln mit Zahlen da drin und so. Ich setze mich, oh wow, Einrichtungssendung oder Netflix.
Ja.
Zack, und ich entspanne mich ganz schnell.
Aber das kann ja auch zu Sex führen.
Ja, das meine ich.
Also
weil
das heißt,
du kannst eh keins, wenn du nicht entspannt bist.
Genau.
Genau. Man muss nur sehen, da mache ich ja das mit der Fernbedienung, was ich ein paar Mal schon erwähnt habe.
Das kenne ich nicht.
Ja, weil früher musste man ja Fernsehen gucken, wenn es lief.
Ja.
Ah. Und da konntest du es nicht stoppen, du konntest nicht spulen, ja. Du konntest gar nichts.
Ja.
Und wir stoppen gnadenlos. Mhm. Also ich komme dann zur Ruhe, ich gucke meinen Einrichtungssender, merke, ja. Ach, ich wollte ihm das ja noch sagen, was den Teppich da, den ich kaufen will für die Party. Ja. Ich habe eine Versace-Tapete bestellt. Wahnsinn, unglaublich. Das wollte ich ihm ja sagen. Dann sage ich, kann ich mal kurz stoppen? Klar, stopp. Und das war gestern plötzlich eine Stunde.
Ja.
Weil dann habe ich ihm die Tapeten gezeigt, mhm. Dann haben wir darüber gesprochen, dann war so ein interaktiver Kontakt und so. Also man muss wirklich Mut haben zu sagen, ich stoppe, weil mir ich einen Gedanken habe. Also wenn das in 85 Mal pro Stunde ist, dann ist es nicht gut.
Ja.
Aber dieses Stoppen ist eine wahre Möglichkeit, weil die Sendung ist entweder aufgenommen ist oder man kann eh spulen.
Mhm.
Also nutz es doch.
Ja.
Und dann redet man kurz. Oder ich sage, oh, er sitzt oft woanders als ich. Und dann sage ich, oh, kommst du zu mir? Und dann kommt er zu mir.
Und dann passiert schon was in dir.
Ja, das ist klar. Dann spüre ich, ja, das ist ganz klar. Das nutze ich gerade sehr viel. Ich bin ja so auf Metaebene manchmal. Und dann denke ich, oh nein, das war echt stressig. Ich brauche Oxytocin. Dann sage ich, kannst du mal kurz Oxytocin machen kommen lassen? Ja. Dann kommt er hoch. Ich spüre das sofort.
Wie, was ist Oxytocin? Das ist das Hormon?
Ja, das ist vom Hirn.
Yeah.
Es gibt noch ein paar andere, also so das Stillhormon, das ist nicht das, aber auch das wird ausgeschüttet beim Stillen. Das ist ja klar, wenn der Körper, also die Natur es so gemacht hat, wenn du Stress stillst, ist nicht gut für dein Kind. Also kommen da so verschiedene, das Milchhormon und auch Oxytocin, das ist ein Bindungshormon, du sollst dich binden mit deinem Kind. Mhm. Und das ist einfach, ich spüre das. Ich kann mich auf seine Brust legen, also breiter.
Ach, du willst dann so Verbindung, du willst gar nicht unbedingt Sex, sondern du brauchst überhaupt so nicht. Körperlichen Kontakt in dem Moment.
Ich denke gar nicht drüber nach, sondern der Gedanke kommt ja dann erst. Schnarch, Intimität und Verlangen.
Ja.
Und das heißt, Intimität heißt ja ganz da sein bei dem anderen.
Ja.
Und das ist das, was ich spüre. Ich lege mich, denn er sitzt da groß und breit und ich lege mich auf seine Brust mit dem Kopf und dann spüre ich richtig so, oh, dann hält er kurz meinen Kopf oder streichelt meinen Arm und so, dann merke ich schon diese Oxytocine. Das ist so ein Wohlfühlgefühl, so eine Ruhegefühl. Ja. Und das, besonders bei der Frau, senkt Stress.
Ja.
Und dann habe ich ja die Wahl, das sehe ich seine, ja, das ist jetzt total privat, aber ich sehe seine Figur, ich sage ja mal, ich sehe die Wölbung in der Hose, ich sehe die Beine, ich sehe seinen Kiefer mit dem Bart, sehe die Arme, da kann ich auf Gedanken kommen, wenn ich denn will.
Ja.
Und das ist auch so eine Sache, großes Ding, glaube ich, was Leute immer so glauben, wenn ich da was sehe, was sexuell ist und was sagen, dann muss ich ja gleich. Was für ein Schwachsinn.
Mhm.
Wieso kann man nicht einfach kurz küssen oder auch eine Hand auf seine Wölbung in die Hose legen und sagen, lecker oder so und dann einfach nichts machen.
Ja.
Das sind auch so Kleinigkeiten. Ja. Eine Klientin sagte, die Triggerpunkte, sie nannte das, guck mal, ich bin so weit weg von den ganzen Sachen, weil ich so lange in dieser Arbeit stecke.
Naja, man baut ja so
Reizpunkte. Sie sagte Reizpunkte, was sich so negativ anhört.
Ja.
Aber Reizpunkte, das meinte sie positiv, dass man kleine, auch solche sexuellen Reizpunkte, das heißt aber nicht, dass man gleich durchgenommen werden will oder den anderen durchnehmen will.
Ja, also ich finde, es ist doch eher eigentlich so eine Verbindung aufrechterhalten, oder? Mhm. Also in den schlimmsten Zeiten, wenn wir zu fertig waren von den kleinen Kindern, haben wir gesagt, ich würde total gerne mit dir schlafen.
Ja.
Ich kann gerade nicht.
Nee.
Ich kann den Arm nicht mehr heben.
Ja, auch gut.
Aber
dass man körperliche Erschöpfung meinst du jetzt von dieser schweren Arbeit.
Aber dann, wie du sagst, dann fasst man ihn an oder streichelt über den Po oder sagt, siehst du gut aus oder so. Genau. Und dann hat man einfach, bleibt man im Spiel.
Ja, oder? Das finde ich schön. Bleibt man im Spiel.
Ja.
Und das kann man auch vor Netflix machen, im Spiel bleiben.
Ja.
Weil jeder weiß es, der kleine Kinder hat, ist es eine Phase.
Ja.
Und man kann auch, das ist noch so ein Ding als Sexualtherapeutin, was ich immer wieder feststelle, man kann auch einfach die Quickie-Zahl erhöhen.
Ja,
das habe ich letztens
auch gedacht.
Die denken immer, das muss dauern, gute Hausmannskost, Gourmet-Sex.
Das habe ich noch nie gedacht.
Nee, in Quickie ist auch verbunden.
Mhm. Das ist so ein bisschen die Lösung, oder?
Ja, man spricht dann, aber nicht drüber. Und dann sitzt das Paar da und ich sag's dann. Mhm. Also ich stelle fest, ihr habt wenig Zeit, ihr seid erschöpft und so weiter und müsst euch eher vor Netflix beruhigen, verstehe ich. Aber wie ist denn so schnell durchnehmen auf dem Küchentisch und so? Und dann sagt sie, oh ja, das wäre so genial, wenn ich gar nicht. Und sagt er, was? Ja. Oh. Weil sie denkt auch, das ist auch, ja, dieses Denken von ihm oft, also beim typischen Paar, weil es gibt so viele atypische, aber bei diesem typischen, er denkt, er muss es ihr auch besorgen. Und die, die
tut war, er aber doch in dem Moment.
Ne, ja, ja, aber lange. Wenn sie denkt, besorgen ist nicht, ich komme.
Ja.
Die ganzen Frauen, die nicht so leicht kommen können.
Okay.
Wenn sie denkt, ich muss dann für ihn kommen. Und ich muss es ihr besorgen. Dabei würde sie am liebsten, lass uns doch mal kurz vögeln. Und dann kommt er, weil das ist für ihn wichtig. Aber sie sagt, ach, das ist mir heute gar nicht wichtig, weil heute bin ich so kaputt. Ich weiß, es wäre ein bisschen anstrengend, da hinzukommen.
Ja.
Ich will da gar nicht hin. Wenn wir aber nicht drüber sprechen, denkt er, dass sie will und sie denkt, sie muss.
Ja.
Und dann ist alles schon ein Krampf.
Davon habe ich auch ein paar Freundinnen. Und ich kann das überhaupt nicht verstehen. Weil ich bin da sehr effizient aufgestellt. Wenn ich Sex habe, dann will ich einen Orgasmus.
Ja, also, siehst du, du willst und du kannst.
Ja, ja, also das ist halt mein erklärtes Ziel, oder? Also weil ich, sonst verstehe ich nicht, warum man das macht.
Also Sex, verstehst du nicht? Und du bist ein Mann jetzt gerade, herzlichen Glückwunsch.
Ehrlich? Ah ja, okay. Musste ich auch lernen, aber ich finde, wenn man Orgasmen hat, dann gibt man die ja nie wieder her.
Also nein, weil die nämlich so schön entspannen sind, Entladung und. Aber man redet ja hier von Slow Sex, Soul Sex, der Orgasmus, also Sex ohne Orgasmusziel.
Ja,
aber ich meine, in die Erregung gekommen, will man den ja eigentlich.
Ja, total.
Aber also diese neuen Dinge, die so wie Pilze aus dem Boden schießen, das Slow Sex, Soul Sex, ich habe da ganz tolle Kollegen, die das machen.
Ja.
Wenn die auch anfangen, das zu sagen, Höhepunkt erstmal nicht und auch für den Mann nicht, da steigen ja echt viele aus.
Ja, total. Was ich noch sagen wollte, ist diese Freundin, die dann sagen, genau, zum Beispiel ein Quickie unter der Dusche, ist bei vielen Freundinnen, glaube ich, auch, die dann Kinder haben, dann sind die aus dem Haus, in der Kita nochmal schnell nach Hause, nochmal irgendwie ein Quickie haben. Und da sagen nur viele Frauen, dass es manchmal schwierig ist, für sie so schnell zu kommen.
Ja.
Hast du da noch irgendwie einen Trick? Also so...
Ach, das ist wirklich, da muss man seinen eigenen Körper besser kennen, weil dann kann man ganz schnell kommen.
Mhm.
Also wer, das ist ja eine Fähigkeit, kommt. Also im Endeffekt, es gibt einen Erregungsreflex. Das ist da, wo wir alle so spüren, wo kleine Kinder auch so ruckeln in der Windel, die spüren, oh, da ist was. Dann gibt es den Orgasmusreflex und es ist wie dieses, ich hau mich auf ein Knie und dann swupp, das ist ein Reflex und so ist auch der Orgasmus. Das weiß jeder Mann, der zu früh kommt. Er kann ihn nicht zurückhalten. Es ist ein Orgasmus. Und zwar, wann löst er aus? Wenn die Erregung hoch genug ist. Und wenn man seinen Körper so gut kennt, seinen Beckenboden um die Vagina herum, G-Zone und innere Klitorisanteile und so, dann weißt du einfach, wie du dich stimulieren sollst. Und dann wäre der Trick wahrscheinlich, ich würde ja sagen, Hand anlegen.
Genau,
das und zwar du selber. Und,
ja,
und nicht dieses, oh, er muss. Oder, jetzt muss ich es sagen, weil ich das so oft gehört habe, dass so viele Leute, wir kamen davon, falsch wissen, man soll ja kommen können, alleine von dem Geschlecht, vom Verkehr.
Ja, habe also, ich auch noch nie geschafft.
Nee, das kann ich jetzt, aber das ist, weil ich das lange, ich habe mehr Wissen jetzt und ich habe es trainiert und ich weiß, wie ich das selber mit meinem Beckenboden auslösen kann.
Ah, okay.
Und diese, was weiß ich, die G-Zone, ich weiß ja nicht, wer jetzt hier zuhört, aber wenn man eine Frau liegt auf dem Rücken und sie führt sich zwei Finger mit den Kuppen nach oben ein, wie so ein Komm-her-Griff, dann kommt sie an diese Ecke. Die ganze Ecke, die ist ja von Geburt aus als Organ da, aber die kennt ja keine Berührung. Männer fassen ihre Penisse von Anfang an, aber Frauen führen sich nichts ein. Es sei denn, sie sind jetzt 15 oder sie haben Sex, so langsam.
Ja.
Aber diese Stelle, wo man,
die muss man kennen.
Ja, wo man so G-Punkt gesagt hat, das ist aber eher G-Zone, die Rückseite von der Klitoris. Da kann man eine Erregung herbeiführen, die sich aber erst in Synapsenwege im Gehirn verankern müssen, weil sonst diese G-Zone und das Ganze, das liegt um die Harnröhre gewickelt.
Ja.
Und wenn du normalerweise jetzt mal eben da drauf drücken würdest, dann spürst du den kleinen stechenden Reiz von ich muss pinkeln.
Aber man kann trainieren quasi, dass das Spaß macht.
Richtig, dass es nicht nur Pinkeln ist, sondern du weißt, das ist so. Und das Ganze haben viele Frauen nicht angelegt.
Ja.
Die beschäftigen sich mit ihrem Unten nicht, sie kennen ihr Inneres nicht.
Das ist nämlich meine Theorie, dass man quasi ohne Selbstbefriedigung quasi es schwierig ist. Also wenn man nicht weiß, wie man selber zum Orgasmus kommt, kann man es halt auch schwierig beim Geschlechtsverkehr mit einem Mann.
Kannst du nicht. Und du kannst, er kann es dir auch oft nicht besorgen.
Genau.
Wenn also er das, wenn
ist
ich, wenn
die einzige,
das so sagen
einzige Lösung, schneller zum Ziel zu kommen, in solchen Situationen wie unter der Dusche oder so, indem man einfach dann selber Hand anlegt
Hand anlegen und die Tricks hat.
Ja.
Üben mit dir selber. Und weißt du, was ich ganz spannend finde? Jetzt habe ich ja schon 8-mal auch Master gesagt. mein Thema ist das genitale Selbstbild der Frau.
Ja, was heißt
das? Und das ist quasi diese Imagination, aber das Gefühl für das eigene Genital, das heißt Genital Self-Image.
Ja.
Dein Bild und dein Gefühl mit deinem eigenen Genital.
Mhm.
Und da gibt es Untersuchungen dazu, die zeigen, dass die meisten Frauen ein schlechteres Gefühl haben als die meisten Männer.
Das also, heißt, wir finden es nicht hübsch oder wir kennen es nicht?
Beides.
Ja.
Wir finden es nicht hübsch, wir lernen, dass es dreckig ist, wir sollen so eine Spülung kaufen und kleine Mädchen, die sich sehr gerne anfassen, weil alle tun das wie ein Ellenbogen, überschlagt die Beine, das macht man nicht und das läuft immer noch.
Also heißt es umgekehrt, erst wenn wir anfangen, unsere Geschlechtsteile schön zu finden oder anzunehmen,
so ist
können
es.
Wir erst
Dankeschön. Und das wollte ich schwarz auf weiß haben,
ja.
Weil stell dir mal vor, wenn man als Sexologin in die Welt rennt und sagt, ich möchte 3-jährigen Mädchen eine Vulva schenken, weiche, schöne, dass sie anfangen, das darf man nicht.
Ja.
Und wenn ein Flyer auf den Markt kommt von renommierten Leuten, wo kindliche Sexualität besprochen wird, ist er nach 3 Wochen entfernt, Tatsache, vor ein paar Jahren, und muss umschrieben werden, weil sich große kirchliche Organisationen eingemischt haben, dass das nicht in Ordnung ist. Und dann komme ich und sage, Moment mal, ist das in Wahrheit Frauenunterdrückung?
Ja.
Weil es passiert, also Sex ist verboten, das unten ist verboten, aber definitiv mehr bei der Frau. Sie hat ein dreckiges Etwas, verbotenes Etwas oder gefährliches Etwas und er hat dieses tolle Ding, um das sich alle kümmern müssen. Und wenn ich dann sehe, okay, dann hat sie eben dieses dreckige, das große klaffende Loch oder stinkt oder irgendwas. Und dann sehe in meinen Untersuchungen und in vielen anderen, dass das heißt, dass sie weniger sich selbst anfasst. Dann sind wir beim Thema. Es ist keine Selbstbefriedigung. Sie weiß nicht, wie ihr Körper funktioniert. Sie hat weniger Orgasmen. Sie hat eine niedrige sexuelle Selbstsicherheit, niedrigere Zufriedenheit. Und für junge Mädchen sehr wichtig, tendieren, also die mit dem schlechten Bild, tendieren zum gefährlichen Sexualverhalten. Was heißt, eigentlich Sex für andere machen und deswegen mal ohne Kondom, Praktiken, die ich nicht wollte und so weiter, dann wird es verdammt wichtig, den ganz Kleinen beizubringen, ein positives genitales Selbstbild zu haben.
Und wie macht man das? Also ich bin ja auch Mutter einer Tochter, du hast einen Sohn. Wie bringt man denn kleinen Kindern, ich sehe das jetzt schon, ne?
Ja,
die spielen da dran rum und ich sage genau, du hast eine Scheide und die ist ganz schön.
Wie alt war sie, sagst du?
4.
Ja, und die findet das nämlich spannend und gut und entspannt, ne?
Genau.
Also erst
Scheide. Also man muss natürlich aufpassen, wenn sie dann anfangen, in der Öffentlichkeit sich dann komplett auszuziehen und da zu befriedigen, das ist natürlich schwierig.
Und daran ja, das ist das Problem. Du
sprichst das an,
das bringt man ihr dann bei.
Genau.
Und sagt, also sie muss verstehen, Private Parts,
genau.
Also dieses nicht, wenn die Tante zum Tee kommt und auch nicht in der Öffentlichkeit, auch nicht in der Schule, das machen einige, passen sich in der ersten, zweiten Klasse zur Beruhigung an.
Ja.
Aber du hast ein gutes Beispiel gegeben, weil, aber das ist schon ein gutes, Scheide, da liegst du immerhin richtig. Also, weil und du, ne? Aber es ist ja nicht nur die Scheide. Da geht es ja schon los. Scheide ist was Passives, da wird was eingeführt. Ist eine Aufbewahrung.
Ja.
Das passt zur Vagina nicht. Und es ist nur das Innere. Sie hat aber auch ein Äußeres.
Ja.
Also jetzt fängt es an beim Namen.
Ah, okay. Was sagt man da korrekterweise?
Ja, die Äußeren heißt, das ist die Vulva.
Ja.
Und das Innere ist die Vagina.
Und was sage ich dann dem Kind am besten? Also du hast, das ist deine Vulva.
Ja, genau, Vulva.
Am besten
oder
also Scheide nicht
oder
mehr
was.
Sagen.
Aber nee, genau.
Okay,
weil die Scheide ist weder das Ganze noch da drin ist es eigentlich, weil das ist sowas Passives, wo der andere sein Schwert reinsteckt.
Ah, okay, alles
und
klar.
Und eine Vagina kann sehr aktiv sein.
Mhm.
Und wie ich vorhin erklärte, mit Beckenboden, sie kann also das mit dem Namen und in jedem Fall unterscheiden in Außen und Innen.
Okay.
Der Witz, kennst du The Great Vagina Wall? Das ist ein internationales Kunstobjekt, 9 Meter lang, lauter Gipsabbildungen.
Das heißt,
The Great Vagina Wall.
Mhm.
Und das sind 9 Meter Vulven.
Ja. Okay, cool.
Aber
Was ich noch ganz spannend fand, war, ich hatte gesehen, du hast jetzt auch ein Video gemacht zum Thema Selbstbefriedigung.
Ja.
Und da hattest du, glaube ich, auch gesagt, die meisten Frauen nehmen den Vibrator und drücken ihn direkt auf die Klitoris.
Ja.
Und da ist aber noch viel mehr drin, hast du dann nämlich erklärt.
Ja. Genau. Ja, das ist schon, das kann man ja machen. Du sagtest ja vorhin gerade, wie komme ich schnell oder so. Man kann wunderbar einen Vibrator drauflegen. Zack, dann kann man sehr schnell kommen. Also auch diese ganzen neuen, die Womanizers und Satisfiers und wie die alle heißen, diese Saugteile.
Ja.
Das Ding ist nur, wenn das so leicht ist und schnell geht, das geht nur, weil du schnell anspannst. Du machst kurz, zipp, hältst die Luft ein. So, kannst du eigentlich unter eine Minute kommen. Du sagst ja, du willst den Orgasmus. Super. Problem ist nur, man kann sehr abhängig werden davon.
Genau.
Und Zunge, Finger, Penis vibrieren nicht.
Mhm.
Und dann, also ich kenne mehrere, auch Freundinnen, die sagen, oh, ich brauche jetzt immer das Ding.
Ach echt, da muss man aufpassen. Ja. Okay.
Das ist das Einzige. Und vor allem keine jungen Mädchen sagen, also gerade diese, das finde ich sehr ätzend auch, muss ich sagen, diese Aufleg-Vibratoren, die verkauft werden als guter Einstieg für Junge und so. Also wenn ich dir jetzt gleich einen gebe hier, ich habe so ein Feigenblatt, für junge Mädchen drauflegen, den schmeißt du mir ins Gesicht, weil das vibriert so, dass es vibriert in deinen Kopf. Also es vibriert über deinen ganzen Arm.
Viel zu stark.
Ganz stark.
Ja.
Und das soll, ich kann nie, könnte den gar nicht auf die Klitoris legen.
Ja, und man würde auch viel zu ungeduldig werden wahrscheinlich dann beim normalen Sex, weil so ein Finger gar nicht so schnell sein könnte.
Nein.
Und so.
Ja. Deswegen, das ist schon ein Nachteil, wenn man so sehr auf diese Produkte, ich würde ja lieber Dildos und was es alles so gibt, ausstellen und damit bei der Selbstbefriedigung schon einführen, weil ich dann diesen Bereich um die G-Zone und dieses selbst eruieren kann und oder mit Fingern, aber ich kann das jetzt gerade nicht mit Fingern. Ich habe auch ein bisschen rumgefragt, so die Hälfte der Frauen sagen, Finger geht viel besser und die anderen sagen, nee, kann ich nicht, weil dann weiß ich nicht, Finger oder wo bin ich gerade. Ja, ich konnte lieber mit dem Dildo oder mit dem Partner.
Ja.
Partnerin, die scheinen es einfacher zu haben.
Frau, genau, Frau. Was ich noch,
ja.
Die kennen sich vielleicht ein bisschen eben. Naturgegebener aus.
Ja.
Genau. Aber was ich sagen wollte, ist, da hast du in dem Video, glaube ich, auch gesagt, dass man einfach nicht nur da liegen sollte, sondern auch mit dem Becken rotiert, dass man den Rücken in Bewegung bringt, dass man laut atmet, dass dann das Ergebnis einfach noch viel größer werden kann.
Ja, aber das ist klar, dass man denkt nicht so drüber nach, aber denk mal drüber nach, wenn du Sport machen würdest, nur mit angehaltenen Atem und ganz schnell alles. Das hört sich ja jetzt schon nicht so toll an, dann gehe ich ja nie zum Sport. Und wenn man Sport macht, wird alles rot, durchblutet. Und so ist es beim Sex auch. Und was heißt das? Durchblutung heißt Sauerstoff an die Zellen. Und je mehr kann ans Hirn gemeldet werden. Und je mehr ich anspanne, je schneller ich bin, desto weniger Erregung kann sich aufbauen.
Ja.
Klar wollen wir alle schnell werden und anspannen, kurz vorm Orgasmus. Aber am Anfang geht es eher darum, die Erregung mal ein bisschen floaten zu lassen und aufzubauen.
Und vor allem loszulassen, oder? Du hast auch noch so ein Beispiel gebracht, da musste ich lustigerweise jetzt immer dran denken, dass man ja auch, wenn man Stress hat, den Kiefer so zusammenbeißt und dann zieht sich der Beckenboden zusammen.
Immer, weil es Flight and Fight. Es ist das Angriffs- und Fluchtsystem. Du sollst laufen können und beißen können. Und Stress, dieser berühmte Säbeltiger, der ist immer da. Und der wird nicht unterschieden von denen, von dem Unterbewussten, dein Rettungssystem, was die Amygdala, Hippocampus und Inselrinde sind und dein limbisches System, die unterscheiden nicht,
also
ob
ist
es ein Tiger ist oder im Büro die Tür geknallt wurde.
Okay, also apropos Gefahr. Büro, ich bin dann auf dem Nachhauseweg, keine Kinder oder sind nicht da oder so. Das heißt, da könnte man schon mal so eine kleine Kieferübung machen.
Ja, total.
Dass man schon mal den Kiefer lockert, das ist die beste.
Kaugummi kauen.
Ah.
Habe ich tatsächlich mal mit einem, jetzt habe ich in Liebespraxis reingeschrieben, das ist eine wahre Geschichte, mit einem zu früh kommenden Mann, der auch sehr, sehr angespannt war. Also wirklich sehr. Der hat schon die Zunge in den Gaumen gedrückt. Also die Partnerin hilft dann auch auf dem Gespräch. Sie sagt, oh Gott, ja, der ist sehr angespannt. Er konnte aber auch sagen, ja, bin ich. Und es wurde alles besser, als er Bewegung in seinen Körper kriegte und sich nicht diesen Erwartungsdruck, heute schaffe ich es, und also Leistungsdruck, nee, jetzt komme ich doch beim dritten Mal. Und die Lösung am Ende war Kaugummi kauen. Ich habe gesagt, würdest du Kaugummi kauen können beim Sex? Ja, ich glaube schon, sie war dann auch involviert. Und dann, alles, was hilft. Wenn man dann merkt, oh, wenn ich kaue, dann kannst du, das ist ja auch Muskelbetätigung, aber du kannst nicht so spannen. Also Dauer, Anspannung am Anschlag geht nicht, wenn du Kaugummi kaust.
Wie lustig.
Ja, das ist.
Sag mal, und dann haben ja noch viele Frauen, auch Männer zu Hause sitzen, die einfach nicht mehr wollen. Die irgendwie so, die noch nie so eine Sexualität hatten, die irgendwie das auch von zu Hause vielleicht irgendwie, dann mit Charme oder so belegt wurde oder wie auch immer, die einfach sagen, nee, ich wollte immer nur wenig, ist nicht so mein Thema, dann werden Kinder gezeugt, dann wird es noch weniger.
Ja.
Was macht man, wenn man so ein Exemplar zu Hause hat?
Ja, das ist gut, dass du es fragst, weil das ist so gegen das Klischee, weißt du, dass es immer die Frauen sind, die nicht wollen. Und hier ist es einfach halbe halbe. Hier sitzen oft lustlose Männer. Und du hast noch was gesagt. Ja, das ist nicht entstanden. Die waren oft nicht so besonders sexuell gehypt. Und ich muss jetzt feststellen, das ist ja nur ein Postulat oder eine Aussage von mir, eine bestimmte Generation, und zwar von diesen netten Männern, die gelernt haben, also wir, ich muss mal gucken, die, so in den 40ern, 50ern, da war es ja, Frau steht hinterm Herd, der Mann kommt nach Hause, sie steht zur Verfügung, sie macht Sex, er hat viel Lust, verteilt seine Spermien, sie eigentlich nicht, aber sie macht dann mit. So, dann kommt die sexuelle Befreiung, 60er, 70er und sowas, alle flippen durch die Gegend mit Joints im Mund und Frauen schmeißen ihre BHs weg.
Ja.
Und dann kommen aber diese 80er, 90er da, wo Melanie Griffith, Working Girl und breite Schulter bei den Frauen, Miami Vice und so, die Geschlechter haben plötzlich alle breite Schulter und sowas. Danach kommt gleich dieser weiche Mann. Dieser, jetzt soll er stricken können, weinen können, Gefühle wahrnehmen können, aber so sehr, dass er seinen Mann verliert.
Okay.
Und John Gray, mit dem war ich mal essen in Kopenhagen, das ist der geschrieben hat, Frauen sind von Venus, Männer sind von Mars.
Ja.
Das sind ja diese Bestseller zu Geschlechterunterschieden. Ja. Und er meinte, oh, ich habe heute auch schon schlechtes Gewissen. Immer in den 90ern habe ich ja da immer diese Männer immer beigebracht, wie sie so weich werden sollen und so weiter. Und er hat tatsächlich gesagt, ich hatte sie, die Frauen dann immer zwei, drei Monate später alleine da, sie sagten, sie hätte jetzt zwei Waschlappen zu Hause.
Oh Gott, okay, weil, aber das kann ja auch eine Chance sein.
Richtig,
also es kann ja aber auch eine Chance sein, dass der Mann sich traut zu sagen, was er möchte.
Ja,
also,
ja. Und jetzt bist du nämlich mittendrin in der Gender-Debatte. Mhm. Was ist ein richtiger Mann?
Mhm.
Und wenn man glaubt, das ist einer, der hat immer Lust, der steht immer so. Nein, es gibt diese anderen Männer, die nicht so testosteronig sind, sondern östrogenig. Ich kenne genauso viele, die sagen, wir haben so gestritten, ich kann nicht.
Ja, aber wie kriegt man den Zugang zu diesen Männern? Also ich habe da wirklich eine Freundin, die würde so gerne, die ist jung, die hätte einfach gerne
und Sex. Und er will nicht.
Er will nicht.
Ja, das ist, ich finde schwer. Ich würde immer sagen, ja, da geht er nicht hin, Sexualberatung. Aber es gibt eine Möglichkeit, warum die
hingehen. Aber er sieht ja kein Problem.
Nee, eben, er sieht kein Problem.
Ja.
Und meist sind sie so, also viele von denen, die sehen kein Problem, aber wenn die mitkriegen, das ist für die Frau ein Problem, tun sie es oft, weil sie gerne zufriedenstellen wollen für sie.
Okay.
Das ist das eine. Das andere, wenn sie das nicht sehen, dann muss sie klar genug sein.
Und dann, wie ist sie dann klar?
Ja, indem sie klarer für sich wird. So, dass sie irgendwann, wenn sie weiß, ich bin so und so alt, wir haben keinen Sex, es wird sicher nicht besser, die Länge der Beziehung, Kind und Sex. Jetzt, ich merke, das geht so nicht. Es ist nicht mehr sinnvolles Abwarten. Jetzt muss ich ein klares Wort sprechen. Wenn es nicht im Streit ist, nicht Schuld verteilen, sondern wirklich meine innere Überzeugung, sage ich, ich möchte, dass wir was tun. Weil oft, man weiß ja nicht, wir wissen, ich gucke jetzt auf den Stuhl, wo ich immer denke, da sitzt dieser Mann von der Freundin. Ich weiß doch gar nicht, wer er ist. Ich will jetzt wissen, warum hat er keine Lust? Hat er wirklich keine Lust?
Ja, er sagt, er
hätte
noch nie so einen Trieb gehabt.
Ja, genau. Genau, dann will ich fragen, dann frage ich nach seinem Sexualverhalten. Wann hat er Masturbation entdeckt? Oft masturbieren die kaum. Mhm. Dann will ich wissen, ob er doch Porno guckt und da doch. Oder wie war sein Großwerden zu Hause? War es mit Scham verbunden? Wurde er mal entdeckt? Oder sein ganzes sexuelles System. Deswegen ist es so schwer, in so einem Gespräch zu sagen, ich mache dann das. Das ist bestimmt 1, 2, 3 Stunden, bis ich als Sexualtherapeutin seine Aufstellung in seinem sexuellen System verstehe, seine Logik des Systems.
Mhm.
Und also oft auch, nur das ist nur ein lapidares Beispiel, wenn Leute keine Lust haben, will ich wissen, generell nicht oder weil du deine Partnerin keine Lust hast, weil sie eine Toffass ist und du magst sie eigentlich gerade gar nicht oder ob der Sex schlecht ist. Also ich muss so viele Dinge abklären, bis ich merke, es kann auch hormonelle Ursachen sein. Und in unserem Alter, du bist ja jünger, aber bei Männern, manchmal fängt es mit 35, 40 an, dass das Testosteron auch noch fällt. Also du sagst ja, er war immer so.
Nee, oder? Nee, er ist auch genau in dem Alter, nach dem
Kinderzeugen. Aber er war nie der wilde Bumshecht oder so. Also das hörte sich genau.
Ganz normal, genau.
Ja. Ah ja, und dann wird
sie sagte,
es weniger.
Sie sagte, als die Kinder gezeugt waren, danach wäre es bergab gegangen.
Ja, und das ist wichtig. Das muss man alles abklären, was er mit Sex verbindet und auch der Grund, warum hat man Sex. Es gibt viele Frauen, die auch wahnsinnige Lust haben, solange die wissen, ich zeug noch ein Kind dabei, bald oder eventuell.
Ja.
Und sobald die da Kinder da sind, wollen sie nicht. Und es gibt Männer mit genau dem Gleichen. Also ich muss, du hörst es schon, sehr viel abklären.
Ja.
Und dann kann ich mir ein Bild machen von diesen Menschen, wo steht er?
Ja.
Und dann kann ich sagen, ich habe einen Vorschlag, wir können das und das, also Lebendigkeit wieder reinbringen.
Eine Freundin von mir hat gesagt, sie muss den ganzen Tag so tough sein im Job, die Kinder im Griff haben, muss irgendwie alles organisieren. Ja. Und dann weiß sie manchmal nicht, wie sie dann abends plötzlich locker lassen soll.
Nee, kann sie nicht. Da braucht sie denn, das ist es nämlich, wenn sie jetzt mit dem Mann zusammen ist, dann bräuchte sie einen Mann, der sagt, Baby, komm her. Ich halte ihm, das macht man aber nicht, weil das darf man doch nicht. So eine selbstständige Frau, die kann man doch nicht so, aber die sitzen hier und sagen, oh, kannst du mich nicht einfach mal einnehmen? Das darf man ja gar nicht sagen, genderpolitisch. Ja. Oh Gott.
Nein. Einnehmen?
Ja, also so nimm
mich, schnappen.
Bums mich mal durch. Ja. Schnapp mich mal, schmeiß mich aufs Bett. Ohne Vorspiel. Ja. Können wir mal loslegen, wenn die Leute nicht reden. Und er muss so verdammt respektvoll und er verbindet aus seiner Erziehung, weil er vier Schwestern hatte und alleinerziehende Mutter, sein Mann stehen, das Mannsein war immer mit, das habe ich sehr oft, mit Art, pass auf, behandle eine Frau respektvoll. Ich meine, das eine hat oft mit dem anderen nichts zu tun, aber diese Männer denken nicht, dass sie sagen dürfen, hey Baby, ich habe Lust auf dich, weil das respektlos ist. Und sie wünscht sich nichts anderes, weil dann kann sie nämlich loslassen. Und sich fallen lassen, weil ihr Mann was will. Aber er hat oft eher Angst vor ihr. Dieses toughe Ding, was alles wuppt. Und wenn er einmal die Mütze falsch rum aussetzt, dann kriegt er, lass mich mal, die muss so rum.
Also was kann sie dann tun? Ihr Mann sagen, ich würde mich total freuen, wenn du jetzt einfach die Führung übernimmst.
Ja, macht er aber nicht. Und sie müsste vielleicht, also wenn, man kann ja immer nur an sich selbst arbeiten.
Ja.
Dann kann man sich angucken, wie bin ich im Alltag? Wie oft bin ich eigentlich von mir aus auch weich?
Ja.
Weil wenn ich hart durch die Gegend laufe, du sagtest das mit dem Kiefer angespannt.
Ja.
Wenn ich hart durch die Gegend laufe, dann ist es ja auch nicht besonders einladend einzudringen. Also wenn ich weich und fluide und jetzt ins feminine Bewegung, aber so können sich auch Männer bewegen, also Weichheit ausstrahle, dann hat ein anderer doch auch viel mehr Lust, sich damit zu befassen.
Aber darüber muss ich zum Beispiel auch super viel nachdenken, über Weiblichkeit, weil ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir so emanzipiert sind, ich liebe das und ich bin große Feministin und alles, aber wir verhärten ja auch so rein körperlich. Also wir verhärten ja, indem wir uns selber die Tür aufmachen, wir tragen kaum noch Röcke, wir bewegen die Hüfte nicht mehr richtig. Also weißt du, so in den 50ern hatten die Frauen dann diese Kleider und haben die Hüfte so bewegt. Ich liebe so eine Yoga-Form, die ist Living Yulates.
Ja.
Und da lernst du eigentlich nur wieder deine Hüfte zu kriegen.
Ja, ja, richtig. Ist auch
und geil. Deine Weiblichkeit zu kommen.
Ich finde ich toll, du sagst, da lernst du gerade, du bist da.
Ja.
Weil ich wollte gerade schwerst widersprechen. Die anderen könnte ich ja nicht sehen. Du sitzt hier in der Hose, darf ich dich beschreiben?
Ja, ja, klar.
Sie hat flache Schuhe an, sie sitzt in einer sehr weiten Hose.
Ja.
Und jetzt kommt aber, sie hat eine Bluse mit kleinen also Stickereien und kleinen Löchern. Also sehr feminin, das würde kaum ein Mann anziehen, diese Bluse. Sie hat lange, glatte Haare, dann hat sie verschiedene bunte Nägel und die Hose ist Aprikot und die Schuhe auch.
Ja.
Und die Schuhe sind offen, ich sehe lackierte Nägel. Also da sitzt ja die Weiblichkeit pur mir gegenüber.
Oh, okay.
Und von der Körperhaltung eine ganz fluide OS-Form. Sie ist ganz weich und bewegt definitiv die Hüfte, wenn sie geht. Wir haben Tee gekocht in der Küche und da konnte ich das sehen. Und eine sehr weibliche Frau in Hose.
Ja.
Du siehst super weiblich aus.
Aber kennst du das nicht, dieses Gefühl, dass man manchmal, ich sollte dann tanzen lernen für ein Projekt und ich habe einfach die Hüfte nicht
von links nach rechts gekriegt. Nein, konntest du nicht, weil du lernst, aber jetzt bist du wieder am genitalen weiblichen Selbstbild oder dieses unten da bei der Frau. Wenn du als Frau lernst, wenn du dein Becken bewegst, also beide Geschlechter eigentlich, auch dieser Mann, der nicht stoßen will, wenn er plötzlich sexy seine Hüfte kreisen lässt, tun wir nicht. Nicht hier, in Brasilien vielleicht, Kuba, aber nicht hier. Und wenn du es hier machst, bist du eine Schlampe. Und wir lernen, unten weg zu gucken, zu denken, zu rühren, nicht anfassen und auch nicht sexy bewegen, dann willst du doch was. Du willst doch irgendwelche Männer jetzt geil machen. Und dann, wieso machst du deine Hüfte so, dass es einfach besser fürs Atmen ist, für den Körper und super sinnlich aussieht und für jedermann schön ist. Auch für mich, ich stehe nur auf Männer, aber ich sehe gerne so eine weibliche Hüfte sich bewegen
vor mir. Ja, man baut so eine Verbindung zu sich selber auch,
genau, habe ich immer das Gefühl. Weil du beweglich bist. Dass die Verbindung zu dir selber, du bist kein Stock, sondern du bist fluide, floaty in Bewegung. Das macht was. Das ist richtig, du kannst auch besser atmen.
Ja.
Weil das Becken ist ja das so Solarplexus, genau. Und das Ganze da unten.
Ja.
Ja, das ist ganz wichtig. Finde ich toll, dass du das gerade so mit reinbringst. Diese Bewegung im Unten.
Und sag mal, dann war ja auch orale Befriedigung, war auch so ein Thema bei Make Love.
Ja.
Und ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, kennst du Ellie Wong bei Netflix?
Nee,
die spricht da, das ist so eine asiatische Comedian, die wahnsinnig lustig und offen darüber spricht.
Kenn ich gar nicht.
Und die erzählt nur so, und ich habe manchmal auch das Gefühl, so mit 16, 17, 18, da sind irgendwie alle Weltmeister in oraler Befriedigung,
ja.
Das Gefühl. Oder es fängt so damit an.
Ja, genau. Weil man davon nicht schwanger wird.
Ja, genau. Und ich habe das Gefühl, je älter man wird, umso weniger wird das irgendwie Thema.
Ja, das stimmt.
Ist das so?
Ja, das ist auch mein Eindruck, ehrlich gesagt. Das, das glaube ich auch. Und das, da haben wir es wieder, das ist so ein bisschen, das Gehirn ist ja das größte Geschlechtsorgan, also muss man sagen. Und wir Menschen und Hirne sind faul. Weil Hirne bräuchten, wenn wir alles bewusst machen, ist es wie Arbeit und dann brauchen die viel zu viel Energie. Also schleifen wir ganz schnell in ein Muster. Und wenn man einfach sagt, das ist dieser normale Geschlechtsverkehr, wir machen so dreimal Küssen, Zütze und dann einfach Geschlechtsverkehr. Wenn man das aufbrechen möchte, der Gedanke, den du hast, ist das Erste und dann sagen, oh, ich ändere das. Aber das ist anstrengend. Du brauchst mehr Energie. Dann müsstest du beim nächsten Sex, kurz bevor er eben meint, oder ihr bist, oh, jetzt dringt er gleich ein, müsstest du sagen, warte mal kurz, ich küsse dich mal ein bisschen und dann bläst du da ein bisschen rum. Oder du sagst, würdest du das Gleiche bei mir machen? Oder besprichst es vorher und sagst, können wir nicht nächstes Mal auch noch da ein bisschen machen? Das ist richtig. Mein Eindruck ist es auch bei Leuten, ich kenne es privat, es wird weniger. Also wenn du
weil nicht, die Leute fauler werden.
Ja, und weil du nicht das floatende Sexleben, also ich meine jetzt entweder Job, Kinder, Sex muss denn so, das ist nicht nur für seinen Eigenwert da, wir machen ganz viel Sex,
sondern
wir müssen
es,
wir wollen es wieder machen. Und dann mit Zeit, also dann verabreden zum Sex, das mögen so viele nicht, weil die im Koffer, es muss spontan sein, deswegen habe ich mein Spiel tatsächlich entwickelt, weil bei dem Spiel geht es wirklich um, es gibt so erotische Spiele, zieh die Hose runter, na warum das denn, also das will ja keiner vielleicht an der Stelle. Und mein Spiel hat drei Runden und in der ersten Runde geht es gar nicht um Ausziehen, sondern nur um intime, also wirklich, das sind so Fragen, findest du, dass wir eine Beziehung auf Augenhöhe führen und so, das ist kracht rein, was, das will ich doch jetzt nicht besprechen, da kommst du ja nie zum Sex.
Vielleicht da habe ich jetzt aber gerade auch gedacht, das kann natürlich auch schnell in Streit enden.
Ja, es gibt eine Eier-Sanduhr da drin. Also das Spiel besteht nicht nur auf Fragen. Man spielt mit Karten, da sind erotische Motive drauf. Und dann, wenn man eine Passung gefunden hat, zwei legen kann, dann darf ich als Belohnung meinen Partner was fragen. Und in der ersten Runde könnte diese Frage dann kommen.
Yeah.
Und man hat dann die Sanduhr eine Minute. Also da ist kein Streit, weil du darfst gar nicht länger antworten. Wenn die Minute um ist, ist die Frage vorbei. Und wenn du nicht antworten willst, es gibt einmal pro Runde nicht doch. Will ich nicht. Und dann leider die Aufforderung, wenn nicht, dann guckt euch eine Minute an. Das ist auch grenzüberschreitend. Warum ich das so gemacht habe, das war meine Inspiration, es gab so 36 Fragen im Netz plus 4 Minuten in die Augen gucken und du bist verliebt. Und das gab es. Die Fragen sind alle so.
Okay.
Eine Journalistin hat gesagt, ja, das glaube ich nicht.
Ja.
Hat sich jemand aus ihrem Bekanntenkreis gesucht und hat es gemacht. Eigentlich ist das ein psychologischer Versuch aus einer Uni.
Ja, habe ich immer. Das hat auch der Psychologie-Chefredakteur, glaube ich, damals gemacht.
Ja, und diese Journalistin hier, sie war 4 Jahre mit ihm verheiratet, zusammen. Also es tut, warum? Weil
kann man die noch irgendwo runterladen, die Fragen?
Kannst du.
Dann googelt man 36 Fragen,
4 Minuten, Intimacy und sowas, Intimität. Okay. Weil es macht dein Hirn wieder wach.
Ja.
Du sitzt denn mit deinem Partner und überleg mal selber, wer würdest du dich nicht interessieren, wenn du jetzt die Frage, du fragst jetzt deinen Partner, findest du, dass wir eine Beziehung auf Augenhöhe führen? Weißt du wirklich, ob er das findet?
Ja, ich glaube, bei der Frage wohl.
Ja, genau. Ja. Das kann auch sein. Ich hatte aber selber das im Dezember gespielt, da kam auch eine Frage.
Ja.
Ich sage die Antwort nicht, aber die Frage war, ich fragte ihn, das ist die zweite Runde, da geht es nur um Sex.
Ja.
Also auch solche Fragen, aber eher sexuell. Wer ist die treibende Kraft in unserem Sexleben?
Okay.
Und ich meinte so Bescheid zu wissen und er hat genau eine andere Antwort gegeben. Und ich dachte, ich musste dann so nachdenken und denke, Gott, der hat recht.
Ja.
Also das bringt dich zum Nachdenken über dich und den anderen. Und die dritte Runde ist dann, also die zweite geht auch mit Sanduhr.
Ja.
Die dritte ist Berührung. Ja. Und zwar solche, die sexuell sein können, aber es nicht sind von Anfang an.
Also es ist irgendwie die Subtilität, oder? Es ist nicht dieses so, okay, wir müssen jetzt in Sexshop, wir müssen eine Peitsche kaufen und irgendwelche
Bondage-Kram,
sondern es ist eigentlich eher wieder ins Gespräch kommen, eine Verbindung aufbauen.
Und dann Berührung. Also die dritte Runde ist wirklich Berührung. Und das sind solche Küsse, meine Mundwinkel von links nach rechts. Aber jetzt, und jetzt, das ist wichtig. Ganz wichtig. Und leider nicht meine Idee, aber ich durfte die nehmen. Keine Sanduhr, sondern eine gefühlte Minute. Und jetzt sitzt du da und dein Partner macht, was weiß ich, Po-Massage oder streichel mich über den Rücken. Die sind alle so, dass sie nicht sexuell sind, aber sein könnten.
Mhm.
Sitzt du und weißt nicht, wann dein Partner die gefühlte Minute meint, um zu sein.
Okay.
Und deswegen kommst du ins Spüren von dir und von dem anderen.
Toll.
Und die dritte Runde hat dann einen letzten Teil, da bin ich längst ausgestiegen, wo man selber aus denen, die man bis dahin gelegt hat, selber eine Hausaufgabe macht für eine gefühlte Minute. Die könnte sein, zusammen tanzen vor der, oder die, ich lege mich auf den Küchentisch und du übergießt mich mit Champagner.
Mein Vorspiel ist ja aufräumen.
Ja, richtig, genau.
Ordnung schaffen.
Ja, genau, aber das könntest du einbauen. Aber bis dahin, und das verspreche ich, verspreche nicht, ob es Sex gibt. Sondern da kommen wir gerade her. Ich verspreche garantiert mittlerweile, weil ich auch viele Rückmeldungen habe, dass du eine ruhige Stunde, 40 Minuten oder so mit deinem Partner hast, wo ihr irgendwas Neues erfahrt oder du eventuell auch von dir selber und zwei, drei kleine schöne Berührungen hast.
Ja, oder man auch wieder so ein Kribbeln in die Beziehung kriegt, oder?
Das kann.
Weil du sagst ja selbst, bei den langfristigen Beziehungen ist es ja einfach schwierig, das immer wieder so hinzukriegen.
Das kann, das ist,
Aber warum fällt es denn so vielen noch so schwer, über Sex zu sprechen?
Ja, ich glaube, nicht nur über Sex zu sprechen, das ist eine wichtige Frage. Das ist diese, ich spule zurück, Kindheit, du bist nicht wichtig, halt dich zurück, pass auf, du kannst ausgelacht werden, die anderen mögen dich nicht, Bindungstier, Mensch, dieses, ich will angenommen sein, angekommen sein. Und immer wenn es pikant wird, kann ich, gerade beim Sex, wir sind nackt, oder bei intimen Themen, da fühlt sich das so große Scheiße an, ausgelacht oder abgelehnt zu werden.
Aber dann warst du ja wahnsinnig mutig. Du bist ja die erste Sexologin Hamburgs gewesen.
Ja, stimmt. So Bekannte. Es gab Sexualtherapeuten, aber
da
war irgendwas.
Was hat dich daran fasziniert? Warum wolltest du es unbedingt werden?
Ich wollte es nicht unbedingt werden.
Okay.
Und ich war aber immer, ich spreche immer über Sex. Fand ich immer spannend. Ich bin ja auch eine waschechte Dänin.
Ja.
Und es
sprechen
war,
die Dänen so viel über Sex?
Es ist entspannter. Eine Frau kann auch ruhig sagen, ich bin geil oder so. Da ist mehr so Gleichstellung. Und ich muss sagen, ein bisschen wie in der DDR, in der ehemaligen.
Yeah,
Da hatte der Sex eine andere Wertung oder Stellung. Der ist vor allem gratis, den kann man immer machen.
Mhm.
Und wirklich, auch wieder Kuba, Brasilien, arme Länder, die tanzen, die Beckenbewegung. Und der Spaß, der nichts kostet. Und dann die Aufklärung. Auch in der ehemaligen, im DDR und in Dänemark. Und noch was, ich bin langsam so hinterhergekommen, wenn eine Gesellschaft es will und möchte, Frauen an den Arbeitsmarkt, dann verdient sie ihr eigenes Geld. Dann kann sie eine eigene Meinung haben, dann kann sie auch gehen. Und in der DDR und auch in Dänemark, Sozialstaat, wird sich gekümmert. Die Kinder, du kannst als Frau das Kind sehr früh mit ein paar Monaten, das ist dann nicht Kindergarten, sondern wirklich du, noch kleinere Kinder. Und das heißt, du kannst dein Leben machen. Du kannst als Frau selbstständig Dinge tun. Und das war ganz, ganz wichtig, glaube ich. Ich habe mich immer als selbstständige, wertvolle Frau gespürt. Und auch gerne sexuell sein dürfen. Aber ich bin nie drauf gekommen, das zu studieren. Und das war ein Zufall. Und ich hab das einmal in der Talkshow gesagt, mussten so lachen. Ich sage, was war denn da witzig? Das war aber wirklich die Wahrheit. Eine Freundin von mir damals, als wir nicht mehr, ich habe ja Psychologie studiert, aber dann war ich lange noch Model, weil es lukrativer war. Und plötzlich, dann waren wir alle so 40 und so, oh, jetzt wird es aber echt lahm, mau. Was machen wir jetzt? Yoga-Lehrerin, alles Mögliche. Jeder ist umgestiegen. Und diese Freundin, die hat angefangen, Übersetzungen für die dänische-deutsche Bahn, also die Zusammenarbeit, zu machen und musste einmal in der Woche nach Kopenhagen und irgendwie ins Büro und sie kam zu spät einmal. Da war abgeschlossen, hing ein Zettel, wir haben den Schlüssel oben bei den Sexologen abgegeben. Und die ist da hochgegangen und sagt zu mir am Telefon, ey, ich war bei den Sexologen, warum wärst du eigentlich nicht Sexologin? Da saßen so lauter welche wie du.
Okay.
Und ich bin wirklich rein zu meinem Computer und habe mir gegoogelt und mich angemeldet in Dänemark für meine erste Sexologenausbildung. Seitdem ist es, als würde ich einen Magneten tragen.
Aha.
Das ist das, was ich will.
Was willst du denn? Du möchtest anderen Leuten dabei helfen,
eine offene
Sexualität.
Ja. Ja, weil ich finde, nein, zwei Sachen. Man kann mit wenig Aufwand sehr viel erlösen. Mhm. Die Leute grinsen wieder. Sexuelle Energie ist einfach eine Lebensenergie.
Mhm.
Und wenn ich etwas nicht, also Absurditäten, also ich kann die nicht ertragen, Absurditäten, die Leben kaputt machen für Menschen. Kleine Kinder fassen sich an und spüren ihren wahnsinnigen, wunderbaren Körper, auch im Genitalbereich. Und dann müssen wir so bestraft werden dafür, das ist falsch, das ist schlecht, Kirche und Co. Also die Religionen selber sind gar nicht so negativ eingestellt, sondern das, was daraus gemacht wird.
Mhm.
Und ich kann diese Verknechtung nicht ertragen. Also wenn wir schon von Gott sprechen, der wunderbare Körper erschaffen hat, warum müssen wir denn 20 oder 60 oder 70% davon abschneiden?
Hm.
Ich verstehe es nicht und ich finde, es macht Menschenleben kaputt und es nimmt Freude und Spaß.
Hm. Und es ist so einfach,
zu
genießen.
Es ist so einfach und dafür auch gemacht, finde ich.
Mhm.
Also wenn ich schon dann, warum hat der, also wir können ja die Klitoris nehmen.
Mhm.
Wozu ist die denn bitte da? Für nichts. Als Spüren und Genuss. Sie hat 3-4 Mal so viel Gespür wie ein Penis. Man braucht die nicht zum Zeugen, aber so gar nicht.
Warum können Frauen eigentlich öfter nacheinander kommen und bei Männern dauert
können das Männern auch. Aber Männer auch, aber das ist wieder dieses schnelle Stoßen.
Ja.
Ja, wenn die Männer beim Tantra, die können auch 10-mal kommen.
Okay, also, die müssen dann den Orgasmus zurückhalten oder
ja,
so.
Ja, ne? Können die auch, aber man kann auch kommen und nochmal. Also das hat was mit, wie eng du gestellt bist, wie eng du stößt und wie viel Spannung du im Körper hast. Viele Männer machen einfach ein schnelles, angespanntes Stoßen, wo Frauen eher entspannter liegen und dann kann man viel mehr.
Das
viel
heißt,
mehr Erregung im
das Körper. Das heißt, wenn man mehrmals mit seinem Mann nacheinander schlafen möchte, dann muss der Mann schön entspannt sein.
Ja, und genau, nicht so entspannter alles.
Ah, okay. Ja. Und dann kann er kommen und dann kann er danach schneller nochmal wieder.
Ja, kann er auch. Also man sagt ja, Refraktärphase, also der Mann braucht ein bisschen.
Mhm.
Aber ich kenne einfach genug Beispiele. Ich bin ja doch Sexologin und ich sage jetzt keine Namen, aber ich habe mit einem Partner, wollten wir testen, mal gucken, wie viele Male du kommen kannst. Er war völlig erschöpft. Völlig. Also auch nicht vaginal, sondern mit Hand, Blow, alles.
Ja.
Er sagt, oh, ich kann bestimmt viele Male. Wir waren auf 9.
Oh,
und hintereinander weg. Es hat, glaube ich, so eine Stunde gedauert. Es war so anstrengend für beide, aber das war ein wissenschaftliches Experiment.
Aber hast du noch einen Trick? Also so für alle, die das gerne nochmal ausprobieren?
Ja, das ist denn, er muss schon entspannt sein, denn dass er irgendwie auch weiß, dieser Mensch kannte seinen Beckenboden sehr gut.
Ah, okay.
Also der 2/3 des Penis sitzen drin im Körper, umgeben von Beckenboden.
Mhm.
Und wenn man verkrampft versucht, also ganz verkrampft, dann klemmt man das Blut ab.
Mhm.
Also wer seinen Beckenboden gut kennt und quasi das Becken, wie du sagtest, bewegt, weil dann kannst du das nicht so verklemmen, wenn du bewegst und tief atmest und das so, er kannte das von Yoga und von dann kannst du mit deinem Atem und deiner Bewegung so eine, wieder diese Fluidität, dass viel mehr Erregung ans Gehirn kommt. Und dann kannst du viele Male kommen. Als Mann, garantiert.
Super, easy. Super, jetzt schleppen alle Frauen ihre Männer mit zum Yoga.
Ja, und weißt du, wie überrascht ich war, es ist gar nicht so lange her, ein paar 3 Jahre oder so, dass ich mitkriegte, Yoga ist ja für Männer gemacht.
Ach,
wusstest du auch nicht?
Nee.
Das ist, ich glaube, Indien.
Aber also, man sieht immer die ganzen Männer auf den Bildern.
Ja,
oder?
Das ist eine Männersport, Frauen durften gar keine machen.
Und da, wo das herkommt, haben wir uns jetzt schon mal genommen.
Und da, wo es herkam, war es für Männer.
Cool. Und sag mal, ein Riesentrend, den ich überall sehe, ist ja die offene Beziehung.
Ja.
Also es scheint immer größer zu werden. Ist das so ein Revival aus den 70ern? Ich weiß es nicht, aber das wird so überall besprochen, dass man doch sich nicht nur so auf Monogamie sei irgendwie out und dass sei irgendwie, wenn man eine langfristige Ehe führen will, muss man sich darauf einlassen.
Ja, Zeichen der Zeit, finde ich. Weil wenn wir jetzt überlegen, biologisch gesehen, könnte man tatsächlich mal ein paar Belege aufführen, wenn man so Hirnscans untersucht. Und es gibt ja Forscher, die sich damit beschäftigen, dass das Hirn, ich habe schon gesagt, sich schnell langweilt.
Hm.
Und wenn es darum geht es in der Natur, Nachkommen zu schaffen. Dann wäre auch die Theorie naheliegender zu sagen, der Mensch braucht nicht eine lange Partnerschaft, sondern tatsächlich viele kurze, weil dann ist das Gehirn freudiger drauf, lebendiger und man kann schnell viele Kinder machen.
Ja.
Wir sind, leben aber auch in einer Gesellschaft und der Mensch ist auch ein Bindungstier und kann eifersüchtig werden, ihm kann was fehlen und so weiter. Und deswegen könnte man auch sagen, ja, Beziehung ist doch gut. Aber ich glaube einfach, dass ganz viele Dinge, die bis jetzt passiert sind oder nicht passiert sind, liegt an den gesellschaftlichen Zwängen, an den Religionen, dass wir es nicht sollten. Und dieser Schwachsinn, kein Sex vor der Ehe. Ich habe diese Postkarte zu Hause, keine Ehe vor dem Sex. Wichtig, weil wenn wir das alles wegnehmen, was wir dürfen und nicht dürfen, sondern nur übers Gefühl gehen, dann kann es sein, dass einige Menschen viel, viel besser mit mehr Lieberei, also ja, Polygamie und sowas, mehr Sexerei, mehr Lieberei.
Viele sagen ja auch, zum Beispiel Fremdgehen sei gar nicht mehr zwingend das Ende einer Beziehung.
Nein, weil Fremdgehen ist auch, das, ich muss es kurz trennen, theoretisch trennen, weil Fremdgehen ist nämlich nicht mehr Lieberei. Das Fremdgehen ist Fremdgehen. Da betrüge ich jemand.
Ja,
genau. Und ich hacke ein Vertrauen kaputt, was vorher da war. Aber wenn ein Paar schon erlebt hat und hier sitzt, dann kann man damit was anfangen. Weil dann kann man herausfinden, warum es passierte und die Bedürfnisse werden klarer. Und dann sind solche Paare, nicht deswegen fremdgehen, aber solche Paare sind oft nachher glücklicher.
Weil sie ins Gespräch kommen.
Ja, und eines sagte mir, ja, ich würde am liebsten immer noch, dass sie das nicht getan hätte, dass sie nicht fremdkam. Aber ich will auch nicht das Paar werden, was wir vorher waren. Ich will das Paar werden, was wir jetzt sind.
Also ist dieses Partout-Sagen, dann trenne ich mich, dann gehe ich für immer, ist gar nicht immer die richtige Lösung.
Nee, erstmal sprechen und gucken, was passiert. Aber du sagst, du fragst es ja jetzt, diese Mehrlieberei, das hört man ja schon so, es muss sehr gut abgesprochen sein, wie wollen wir, mir ist es egal, was die anderen tun und was Polyamorie, was ist das? Es ist nichts, es ist, dass wir sprechen, wie euer Regeln sind.
Genau.
Oder sein sollen.
Ja, jedes Paar bestimmt die Regeln
selbst. Und da
kannst
du super betrügen, obwohl du Polyamorie vereinbart hast. Wenn du vereinbart hast, du darfst dich nie zweimal mit dem gleichen Partner, dann ist es ja nur Polysex und nicht Polyamorie, weil dann würdest du dich schon öfter mit ihm treffen oder mit ihr. Also da kannst du, ich erzähle zu Hause, wenn der Partner fragt und er fragt und du erzählst nur die Hälfte, hast du auch betrogen.
Ja.
Es geht um genaue Absprachen und dann weiß man, wie man es lebt. Und es ist schwer, weil man muss sehr reif sein, sehr genau abgesprochen und viele sind es nicht. Und dann muss man rausfinden, lebe ich das nur, weil ich eigentlich mich trennen will, aber ich mag nicht alleine sein. Das Ganze muss man ordentlich erstmal eruieren. Und da kommen einige jetzt und sagen, wir wollen mal besprechen, ob das bei uns eine Möglichkeit war. Wir wollen uns nicht trennen, wir lieben uns, wir leben so ein bisschen Bruder-Schwester.
Ja.
Die Kinder sind noch da. Oft wird auch ein Haus genannt, wo ökonomische Dinge, finanzielle Dinge drinstecken.
Ja.
Irgendwie überlegen wir, ob wir dann zusammenbleiben können, wenn wir die Sexualität öffnen.
Und dann rätst du denen nicht in erster Linie dazu, erstmal ihr eigenes Sexleben wieder
überhaupt nicht
aufzufrischen?
Not my problem.
Ah,
und
sondern
auch
du gehst
nicht meine
dann gleich
Aufgabe. Wenn die sagen, wir wollen wissen, dann gehe ich da rein.
Und
weil
dann sprichst du mit denen die Regeln, wie sowas funktionieren
ja,
könnte.
Ja, ich erkläre denen, was es ist, wo die Gefahren sind, aus der Erfahrung, die ich jetzt auch mit Klienten habe. Aber überleg mal, wenn ich sagen würde, ja, ich finde, wir sollten erstmal drüber sprechen, dann urteile ich doch über sie.
Ja,
das ist überhaupt nicht mein Job.
Ja.
Es kann sein, dass wenn das Gespräch denn dahin geht, ja, dann war es doch deren Thema. Dass der Sex zu langweilig war, den können wir auch verbessern. Nicht mein Job zu entscheiden, worüber die sprechen wollen. Oder was ihr Thema, also das ist, diese Paare kommen jetzt. Wir wollen zusammenbleiben, aber wir wollen öffnen.
Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist eigentlich die Moral von der Geschichte, dass man miteinander ins Gespräch kommt.
Ja, da endet immer bei mir da. Sorry. Red drüber.
Ja.
Mein Motto ist fast immer, traut euch, darüber zu reden.
Ja.
Traut euch. Das ist der Grund mit dem Spiel.
Ja.
Weil viele, die nicht geredet haben, das war der Grund, warum ich das überhaupt anfing zu entwickeln, weil die sagen, wir können nicht. Wir wollen gerne, aber jetzt haben wir so lange nicht geredet, wir haben so lange uns nicht angefasst.
Ja.
Dann, wie geht denn das? Ja, das geht nur, indem man es macht. Dann fragen die aber immer, hast du nicht eine Hausaufgabe? Könntest du uns was in die Hand geben? Jetzt sage ich, ja, kann ich. Wir haben immer irgendwelche Hausaufgaben erfunden, das macht man auch. Mache ich auch immer noch.
Was ist zum Beispiel eine Hausaufgabe?
Naja, das könnte sein, ich habe gestern gerade ein Interview gegeben zum Tag des Kusses zum Beispiel, das wird Samstag ausgestrahlt, so ein ganz kurzes HR1, glaube ich.
Ja.
Da war dann die Hausaufgabe, fang an wieder unbedingt deinen Partner in jedem Fall zu küssen und dich ordentlich zu verabschieden, wenn du gehst und ordentlich zu begrüßen, wenn du kommst. Kennst du, ja, ich bin da! warum geht man nicht rüber?
Hm. Kurze, und küsst ihn einmal.
Oma, und küsst ihn einmal.
Okay.
Das zum Beispiel eine Hausaufgabe.
Okay, gut, dann machen wir die jetzt alle.
Ja.
Herzlichen Dank für das Gespräch und all die Tipps. Ich habe ein bisschen was zu tun zu Hause.
Ja, und das Schöne ist für mich, ich auch dann immer,
ja,
weil ich dann auch merke, ach, du könntest ja eigentlich, aber meiner wird heute schon mal geküsst, ist klar.
Sehr gut. Vielen lieben Dank.
Danke dir auch für deine tollen Fragen.
Na, hatte ich zu viel versprochen oder habt ihr auch gerade noch was gelernt? Das würde mich sehr freuen. Ja, das war Podcast-Folge 5 von unserem Boom-Podcast und für nächsten Monat treffe ich eine junge Frau zum Gespräch, die... ja, die ordentlich Feuer hat und die erzählt, wie man sich einfach von nichts und niemandem unterkriegen lässt und warum es wichtig ist, Träume zu haben und für die zu kämpfen und die sich dann auch umsetzen lassen. Das ist eine sehr beeindruckende junge Frau, die viel Spannendes erzählt hat und ja, nach dem Gespräch war ich sehr motiviert, alles anzugehen, was ich noch nicht angehe und ja, einfach gute Laune zu haben. Ich hoffe, das habt ihr jetzt auch und ich freue mich sehr, dass ihr euch das Abo anguckt und mitmacht und ja, es ist ein großer Spaß für uns und ich hoffe für euch auch. Also, bis ganz bald. Ciao.